Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Große Gefühle, große Inszenierung, viel Musik und viel Pathos. Nein, wir sprechen heute nicht von der Oper, sondern vom Eurovision Song Contest. Der hat ja auf den ersten Blick nicht viel mit klassischer Musik zu tun, auf den zweiten Blick aber gar nicht so wenig. Wo treffen sich diese Welten? Wie viel Oper steckt im Song Contest? Das fragen wir uns heute. Und wir haben dafür einen tollen Gast, Clemens Patek.
Ja, grüße euch. Schön, dass ich da sein darf bei euch heute.
Ja, sehr gern. Wir freuen uns. Clemens, du bist Presseredakteur in der Außenpolitik. Du bist auch einer unserer Podcast-Kollegen. Du hostest nämlich auch den täglichen Presse-Podcast Was wichtig ist. Und du bist nebenbei Sänger und Gesangslehrer. Genau. Und ein Song Contest-Kenner. Du berichtest alle Jahre wieder über dieses Ereignis. Wie ist eigentlich dein Interesse für dieses Event geweckt worden?
Ja, ich glaube, das ist einfach das Interesse an Musik. Ich bin kein klassischer Sänger, weil ich habe eigentlich eine Ausbildung im Popgesang gemacht und Popgesangspädagogik, dass ich das Wort rausbringe. Und Song Contest habe ich immer schon gerne geschaut. Ich bin jetzt keiner, der dir sagen kann, wer im Jahr 1999 auf dem 7. Platz lag. Das weiß ich nicht, aber ich habe sicher von den letzten 25 Song Contests wahrscheinlich 18 gesehen und 17 davon fast schon dienstlich, also bei der Presse. Und auch dieses Abstimmen, dieses Voting, diese Tabellen, irgendwie hat mich das auch als Kind schon immer fasziniert. Also ich habe es einfach immer gerne geschaut.
Das ist ja auch ein großes popkulturelles Ritual, das da alle Jahre abgezogen wird.
Absolut. Und eine wahnsinnige Inszenierung, aber darüber werden wir uns sicher noch unterhalten.
Ja, da gehen wir gleich ins Detail. Davor möchte ich den Willi noch fragen, was verbindest du denn eigentlich mit dem Eurovision Song Contest?
Ganz genau gar nichts. Also ich weiß schon, dass es das gibt. Das gab es auch schon, ich weiß nicht, seit wann das ist. Aber
seit
ich kann
1956.
Ja eben, also es gab es schon in meiner Kindheit und da war irgendwann einmal, bilde ich mir ein, hat eine Dame namens Sandy Shaw gewonnen. Mhm. Die ist damals barfuß aufgetreten. Und das war ein Skandal, aber das hat großes Aufsehen erregt. Das kann ich mich noch erinnern als Kind. Das war es eigentlich. Und jetzt erfahre ich von dir, liebe Katrin, immer wieder etwas, das schon wieder ein Song Contest ist. Und zu meiner Zeit hat das Eurovision Song Contest geheißen. Gar nichts, weil ich habe also in den letzten Jahren, seit ich schreibe, seit den 80er Jahren, wirklich wahrscheinlich keine einzigen von diesen Song Contests beobachtet.
Also nicht einmal Conchita Wurst, Sieg?
Das habe ich natürlich mitgekriegt. Ja, die Conchita habe ich natürlich mitgekriegt. Die hat dann auch noch in Paris dann einen großen Auftritt gehabt, kurz danach und so. Mhm. Also das natürlich, also so etwas fällt einem schon auf. Und außerdem, wenn ein Österreicher gewinnt oder eine Österreicherin gewinnt, dann ist das natürlich, freut man sich mit, aber das ist auch schon alles.
Okay, da bin ich gespannt, ob wir heute noch entdecken, dass du vielleicht möglicherweise mehr Verbindungen zu Song Contest hast als gedacht.
Unterirdisch auch was aufdecken, ja genau.
Es ist auf jeden Fall kein Zufall, dass wir uns heute nach den Verbindungen zwischen Klassik und Eurovision umschauen. Das hat einen bestimmten Grund. Es tritt nämlich für Österreich dieses Jahr mit dem 24-jährigen Johannes Pietsch alias JJ ein Countertenor an, also ein Vertreter des klassischen Musikspektrums.
Ja, Countertenöre, jetzt kann man gleich dazu sagen, sind Menschen, die sehr hoch singen können, also Männer, die sehr hoch singen können, so hoch hinauf wie seinerzeit die Kastraten, aber Gottlob sind sie keine Kastraten, also da wurde ja mittlerweile eine eigene Technik des Sopranisten und des Altisten entwickelt und die haben ihre Kopfstimme so geschult, dass sie da auch wirklich an die Virtuosität der einstigen Kastraten anschließen können. Also wir müssen uns denken, zu Händels Zeiten war das so, also sagen wir Anfang, erstes Drittel des 18. Jahrhunderts, war das so, dass die Kastraten, die berühmtesten Kastraten, Farinelli, kennen wir den Namen immer noch, weil das gab sogar, der wurde sogar zum Filmstar, nicht? Waren die Primadonnen, also die Primi Uomini der damaligen Zeit und höher bezahlt als die Soprane. Also sozusagen, wenn wir ein Äquivalent zu Anna Netrebko suchen wollen im 18. Jahrhundert, war das sicher, was die Einkünfte betrifft, sicher ein Kastrat.
Okay, und mit der Wiederentdeckung des Barockrepertoires sind die jetzt ja auch wieder sehr populär geworden, die Countertenöre, die wachsen wie die Schwammeln aus dem Boden.
Ja, ja, klar, weil man eben nicht immer, man hat sich beholfen als in der Zeit, als es das einfach noch nicht gab, dass das noch nicht kultiviert war, diese Gesangskunst, hat man sich beholfen, dass man Hosenrollen eingeführt hat. Also dass einfach die Mezzosopranistinnen oder auch Sopranistinnen in Männerkostüme geschlüpft sind und diese Partien gesungen haben. Mhm. Und das gab es natürlich jetzt als Transvestitentum bis zu einem gewissen Grad, gab es das dann auch schon in der klassischen Oper, denken wir, der Cherubin in Mozarts Figaro ist eine solche Hosenrolle. Und dann bei Richard Strauss, also noch im Jahr 1911, der Octavian, also der Rosenkavalier, wird von einer Frau gesungen und muss sich dann noch dazu, das ist jetzt wieder die leichte Perversion von Hugo von Hofmannsthal, diese Fandes-Jekyll-Perversion, muss sich dann in der ersten Szene als Mädchen verkleiden, um sozusagen aus der komödiantischen Handlung heraus, nicht? Und das macht eigentlich das Ganze, die ganze Handlung sehr, sehr pikant, weil dann singt plötzlich die Dame das Mädchen, aber eigentlich müssen wir alle wissen und stellt sich dann am Schluss heraus, es ist aber doch ein Bub, ja? So ist schon ein Mandel, sagt der Oxaflerina dann. Und also mit dem wurde auch gespielt.
Da könnte man jetzt sagen, Genderbender, da sind wir jetzt schon wieder voll beim Song Contest. Vorher Absolut. Möchte ich Clemens dich noch fragen, Countertenöre haben jetzt gesagt, okay, das ist ein klassisches Stimmfach. Gibt es das in der Popularmusik auch? Heißt das dann auch so oder heißt das anders?
Ach, ich würde sagen, es ist halt im Pop kein Stimmfach, aber Countertenor ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach eine Stimmtechnik. Da streiten auch alle drüber, ist es jetzt, sage ich jetzt Kopfstimme dazu, aber ich sage es trotzdem Kopfstimme dazu, ja. Wir kennen das ja auch als Mann, wenn ich jetzt laut rufe zum Beispiel, ja, wenn ich das kultiviere, wenn ich, also ich klinge halt, jetzt bin ich nicht ausgebildet im Fach, aber klinge ich schon ein bisschen klassisch, ja. Und der JJ macht das halt bis zum Cis rauf, also zumindest in der Nummer, ich habe nochmal nachgehört. Ich würde halt jetzt, keine Ahnung, bis zum F kommen, wenn ich einen guten Tag arbeite, da fehlt dann noch so eine Sechst ungefähr.
Okay.
Also das kann man einfach trainieren und man muss es natürlich dann als Countertenor, als klassischer Countertenor, gibt es halt ein Klangideal, dem man halt folgt. Und aber das man halt interpretiert.
Das ist spannend, was du vorhin gesagt hast. Das heißt ja, dass wenn in der Popmusik jemand versucht, diese Höhen zu erklimmen, hat das dann schon ein bisschen einen klassischen Touch, weil die Klangfarbe
aus der
Klassik...
Nicht.
Nein, nicht unbedingt.
Was man im Pop halt kennt, ist ja zum Beispiel, das sagt man dann eher Falsett dazu, aber wie gesagt, das ist, stimmt theoretisch alles ein bisschen verwaschen, je nachdem, wenn du fragst. Ja. Aber wenn das ist eher üblich so...
Das ist Justin Timberlake.
Genau, das ist eher so dieses Luftigere, das häufiger im Pop als Effekt zum Einsatz kommt. Während jetzt Song Contest, JJ heuer ja wirklich, also ich meine, der hat die Ausbildung und auch vom Klang her wirklich in dieses Countertenorige vom Klang geht.
Hören wir uns gleich an, wie das klingt. Wasted Love heißt dieser Song von JJ, der heutige österreichische Beitrag zum Song Contest. Willi, wie viel Oper erkennst du darin?
Oper gar nicht so viel, vor allem gar nichts Barockes. Das ist nämlich das eigentlich Interessante, weil wir gewöhnt sind, wenn wir einen Countertenor hören, im klassischen, weitesten Sinne, klassischen Bereich, dann tritt der auf bei Händel, bei Vivaldi, ich weiß nicht wo, nicht? Also bis herauf zum frühen Mozart geht das. Und das ist, wenn man es jetzt mit klassischen Parametern messen müsste, das ist natürlich große Romantik, nicht? Und vor allem dann im Mittelteil, wenn er dann ganz rauf geht, nicht? Dann ist das, sind das die großen romantischen Gefühle. Also das ist mehr Puccini, aber eben ganz anders mit Popmitteln. von der Ausdruckqualität her.
Okay.
Und was ich jetzt vom gesanglichen Standpunkt eben so cool finde an Johannes Pietsch, weil ich auch zuerst gesprochen habe vom Pop-Effekt und einem klassischen Stimmideal, er macht einfach alles. Ja. Er geht am Anfang mit dem Luftigeren halt rein, diesem Klang, den man aus, wie du zuerst gesagt hast, ein bisschen Timberlake vom Style her, ja, ein bisschen hört und dann ganz was anderes. Und wenn man sich die zweite Strophe anhört, da singt er in Bruststimme, würde man sagen, also lauter, kräftiger, nochmal eine andere Technik sozusagen. Und das taugt man einfach an der Nummer, dass er, ich sehe das halt immer aus sängerischer Sicht, was da für Challenges liegen, dass er da einfach die alle, eigentlich auch, ich habe mir auch mehrere Live-Videos angeschaut, weil mich das immer interessiert, ob die das live genauso machen und das einfach wahnsinnig schnell auch switchen kann. Das ist super.
Okay, das heißt, das ist auch eine sängerische Qualität, zwischen Brust- und Kopfstimme zu switchen.
Auf jeden Fall, viele klassische Sänger, vor allem Sängerinnen, die auch sehr viel in Kopfstimme da jetzt die Töne so wahnsinnig formen, für die ist das auch eine Challenge, diesen Popklang zum Beispiel dann noch hinzubekommen. Aber auch für Männer, ja, gibt ja genug, ich meine, weiß nicht, inwiefern wir da über diese Crossover-Projekte reden wollen, aber da gibt es ja, also ich meine, ich liebe das Duett von Annette Repko mit Gabalier, weil es einfach aus meiner Sicht so ganz, ganz schrecklich ist, wenn Annette Repko Amoy singen wir uns wieder singt, aber das ist halt Geschmackssache, aber da kann man sehen, wie diese Welten wirklich aufeinander clashen und wie das dann noch, ja, klingt.
Du wirst schon sehen.
Du hast gesagt, er kommt bis zum hohen Cis in diesem Song hinauf.
Ich glaube, er kommt sogar noch höher, aber ich denke, es ist schon ein enormer Druck, Tag X, um eine bestimmte Uhrzeit zu wissen, ich muss jetzt diesen Ton singen. Ja.
Ja. Hören wir uns mal an, wie es in der Aufnahme klingt.
Eine Challenge, ja.
Wie wird das live wohl gelöst werden?
Naja, singen wird es sicher so live. Also da wird es schon machen. Ich habe mir die Videos, wie gesagt, angeschaut von den, es gibt ja so Song Contest Pre-Events, wo die alle auftreten, so viel wie möglich, um einfach abzutesten, auszuprobieren. Und für die Song Contest Beobachter ist das eben immer spannend, auf gut Deutsch, der Zahnsis. Also es gibt ja viele Beiträge, wo man dann sagt, okay, der Track war super, aber live ist es die Katastrophe. Und das muss man schon sagen, ich glaube, das wird cool. Ich habe gehört, der Ton sitzt nicht immer, aber das kann man niemandem vorwerfen. Aber es ist auch egal, es ist eine Top-Note, wenn die so halb rauskommt, das ist egal. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend.
Was wir da jetzt auch gehört haben, ist ein sogenannter Drop-Beat. Das ist ja eigentlich ein Stilmittel aus dem Pop, ein klassisches so, jetzt geht's so richtig los, jetzt wird abgetanzt, ja, oder wie soll es denn so sein?
Das ist bei Song Contest Songs wirklich sehr beliebt. Entweder du hast gleich eine Hook am Anfang, also irgendwas, wo du richtig gleich mal mitgrölen kannst oder was du dir gut merkst, und am Ende noch Party im Idealfall. Und das ist es halt, ja, da kannst du die Halle animieren, da kannst du Stimmung machen. Was halt spannend ist bei den neuen Regeln beim Song Contest, was den Gesang betrifft, der Hauptgesang muss immer live sein. Das ist immer noch so. Früher musste auch der Backings-Gesang, Backing-Vocals mussten immer live sein. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also die Backings können mittlerweile vom Track, vom Band kommen sozusagen. Aber man darf als Hauptsänger nicht so tun, als würde man etwas singen, was man nicht live singt. Das heißt, bei diesem Drop-Teil, den du da gerade auch vorgespielt hast, da kommt so computermäßig bearbeitetes, so Staccato-Gesang, ja, was er definitiv nicht live singt und auch nicht live singen kann. Und da darf er nicht das Mikro vor den Mund halten und so tun, als würde er das machen. Das wäre verboten.
Okay.
Dann zum Beispiel die Deutschen heuer, die aus Wien kommen, der Beitrag Baller, ziemliche Troubles gehabt, weil die haben auch so einen Computereffekt. Und es ist dann ziemlich eigenartig, wenn sie das Mikrofon wegtut und der Track läuft weiter. Also das müssen die auch noch irgendwie lösen. Da haben noch ein paar,
sie die Choreografie einbinden sozusagen irgendwie.
Oder sie können auch noch den Track ein bisschen modifizieren. Das ist auch okay, ja. Also.
Okay.
Aber das sind so Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Und es wird auch sehr spannend, was die österreichische Delegation diese 15, 20 Sekunden mit dem Beat anfängt, weil da muss eine Inszenierung her. Mhm. Da wird sicher irgendwas Dramatisches geschehen, was auch immer.
Da sind wir mal gespannt. Wie ist das denn generell? Gibt es beim Song Contest eine bestimmte Faszination für Opernelemente oder für das Spiel mit der Erinnerung an die klassische Musik? Hat das Tradition?
Tradition glaube ich nicht, aber es kommt immer wieder, es wird immer wieder eingesetzt. Es kommen immer wieder klassische Stimmen zum Song Contest. Zum Beispiel Il Volo, die drei italienischen jungen Tenöre.
Willi, die kennst du sogar, die haben ja, wir uns kurz angehört, wir mal, als wir mal eine Sendung über drei Tenöre gemacht haben. Die werden nicht vermarktet als die jungen Tenöre.
Ich weiß nicht, wie die klassische Sicht auf Il Volo ist, aber immer wieder auch Opernsängerinnen, die ihr Können zeigen und auch gerne eben in diesem Crossover-Element ein bisschen schwimmen, ein Refrain, der dann irgendwie mächtig dahergeschmettert wird. Das wird immer wieder gerne mal eingebaut, immer mit wechselndem Erfolg. Da waren die Italiener eigentlich noch die erfolgreichsten. Aber auch, ich muss noch geschwind erwähnen, den letztjährigen Sieger, Nemo, weil der hat ja auch Countertenor-Elemente, kürzere drin, nicht ganz so Opern-Style wie bei JJ. Aber da hat man auch gesagt, das ist ein bisschen eine Nachmache von Nemo. Aber ich finde, das trifft es eigentlich nicht ganz, das kann man nicht vergleichen. Ja, ich habe das Ende ein bisschen vergessen bei Nemo. Ja, das stimmt. Das sind doch längere Linien. Am Anfang sind so kürzere Elemente, ähnlich wie Königin der Nacht macht er das so. Aber ja, stimmt, es ist ein bisschen ähnlich. Naja, weiß nicht. Überlasse ich euch das Urteil, euch im Studio und euch zu Hause.
Willi, hättest du darin Klassik, Romantik, Barock, was auch immer entdeckt?
Nein, ja, also ich meine, es ist immer letztendlich Romantik, was man entdecken kann. Ja? Also zumindest bei diesen Sachen, die wir bis jetzt gehört haben, ist, wenn überhaupt Anklänge sind, dann ist es eher an die romantische Oper als an klassisch ist immer gefasster. Da kann ich nicht so ausschwärmen, da kann ich auch nicht so Einzeleffekte auskosten, nicht? Aber ja, und Barock schon gar nicht. Das ist noch viel gegliederter, nicht? Während das sind auch so Elemente, die so Puccini-Arie, ich meine, wenn ich immer Puccini sage, ist nicht so, dass das alles nach Puccini klingt, überhaupt nicht. Aber sozusagen diese Art, die Stimme mal auszulassen und auch darauf zu vertrauen, bei Puccini ist das extrem so, dass das Orchester schon mitgehen wird, weil da brauche ich jetzt Zeit, um den Ton schön werden zu lassen, sozusagen, nicht? Und dann müssen die schön langsam. Also wenn der Dirigent schlecht ist, ist das der Moment, wo das geübte Opernorchester nicht mehr auf den Dirigenten schaut, sondern hört, was der Sänger macht. Nicht? Und da sind so Elemente drinnen, wobei mich ja interessieren würde, jetzt ist ja bei der Popmusik ist ja immer alles strengstens getaktet in Wirklichkeit.
Das stimmt,
also das sogenannte Rubato gibt es ja nicht.
Was ist ein Rubato?
Ein Rubato ist eben das, was ich versucht habe zu schildern, dass ich ein bisschen hinausgehe aus dem strengen Takt.
Okay.
Gibt es auch, nur ist das Rubato mit einem Click-Track streng hinterlegt.
Auf Zehntelsekunden,
also,
genau.
Alles so streng, aber es ist,
aber genau
ist
ein immer gleich.
Naja, wenn ich so wie der Backing-Track beim Song Contest, ne, der JJ stellt sich auf die Bühne und der Track startet. Meistens, wie du schon gesagt hast, gehen die Tracks im Vierertakt oder manchmal im Dreiertakt durch und manchmal ist halt die Emotion und dann macht der Vierer, kommt ein bisschen spät und dann geht es ein bisschen schneller weiter. Und bei solchen Auftritten muss das natürlich dann trotzdem im Kopfhörer, ich meine, der braucht keinen Klick mehr, der hat das so oft gehört. Klick sagt man, wenn das Metronom quasi im Ohr des Künstlers mitpiepst oder klickt eben.
Auch wichtig, das muss man wissen. Also der steht da und hat und kriegt unter Umständen sozusagen das, was der Dirigent macht in der Oper, dass er eins gibt. Also ich sage, wenn ich jetzt gerade mitten in der emotionalen Verströmen lassen der Stimme bin und da oben bin, und dann muss ich schauen, eigentlich muss der mit seinem Dirigentenstab ahnen können, wann mir die Luft ausgeht sozusagen, und dann den Einsatz geben, dass das Orchester eben mitgeht. Ein sehr gutes Orchester weiß, wenn der Dirigent sich irrt und hört zu, nicht? Das ist das, was ich gemeint habe. Okay. Also, dass man einfach miteinander atmet. Und das ist ja lustig, was du sagst, weil das geht ja im Pop nicht, weil das ist ja selbst dort, wo das sogenannte Rubato erwünscht ist und komponiert ist quasi, und wo der Sänger auch weiß, okay, da muss ich ein bisschen länger, aber das ist eben auf Zehntelsekunden getaktet, weil das...
Zumindest beim Song Contest, muss man auch sagen. Ne?
Also bei anderen Live-Konzerten müsste das ja nicht so sein.
Nein, außer ich habe tausende Effekte, es gibt ja auch, dass quasi das mit Halb-Playback gespielt wird, dass die Band live ist, aber ich brauche mega, keine Ahnung, was für Effekte, Soundeffekte, Synthesizer, die ich jetzt nicht live alle aufbauen kann, dann kommt auch ein Halb-Track sozusagen, da muss ich auch ja genau dazu spielen, weil sonst...
Also in der Sekunde, wo Playback dabei ist, habe ich keine Chance.
Auch wenn es nur ein Instrument oder ein Clapping-Sound ist oder so, das muss dann natürlich getaktet sein. Aber oft genug wird auch frei gesungen im Pop. Also das würde ich jetzt auch nicht so strikt sehen. Aber im Song Contest habe ich 3 Minuten maximal. Der Track ist immer dasselbe. Also das ist dann schon anders.
Ja. Willi, gibt es in der klassischen Aufführungspraxis irgendwann irgendwo den Fall, dass jemand einen Knopf im Ohr hat und dort Kommandos bekommt? Oder ist das verpönt und es gibt nur den Blick auf den Dirigenten?
Also mittlerweile gibt es das natürlich, vor allem bei zeitgenössischen Opern, wo solche Sachen, wie er gerade erzählt hat, natürlich komponiert sind auch. Nicht? Also ich weiß nicht, wenn jetzt irgendein moderner Komponist oder eine Komponistin wie die Olga Neuwirth zum Beispiel, die verwendet solche Effekte natürlich und dann ist der ja chancenlos, wenn er nicht das Signal kriegt, weil er in dem Tohuwabohu, das ihn dann meistens umgibt, überhaupt bei den avantgardistischen Kompositionen, kann auch, das geht schon los bei einem Komponisten wie dem amerikanischen Nationalkomponisten Charles Ives, der um 1900 gelebt hat und der schon Effekte komponiert hat, wo dann der große Dirigent, seinerzeitige Wiener Generalmusikdirektor Seiji Osawa, gesagt hat, da hilft nur beten. Ja? Also da kann der Dirigent nicht alles machen. Nicht? Also in der vierten Symphonie gibt es dann sogar schon Subdirigenten, wo dann der Dirigent 1 dirigiert ein Ensemble, Dirigent 2 dirigiert das zweite Ensemble und der Dirigent vorn versucht, das alles zusammenzuhalten und denen auch noch die entsprechenden Einsätze zu geben. Also sowas gibt es natürlich. Und das hat dann natürlich extrem was zu tun mit dem Klick, den ein Song Contest-Sänger oder überhaupt jemand auch im Pop-Bereich auf der Bühne kriegen muss, weil er sonst chancenlos ist, weil er nicht weiß, wann ist der Klick. Also er muss ihn hören, nicht?
Genau. Wobei, wie gesagt, ich glaube, die Sänger beim Song Contest, die kennen den Track ja so gut, die brauchen wahrscheinlich keinen Klick mehr, den kriegen. Ja. Aber ist ja auch nur ein Monitoring, wie man sagt, dass man sich selber hört und den Track, weil auf der Bühne ist ja der Sound dann ganz ein anderer natürlich.
Ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht für eine klassisch ausgebildete Sopranistin, die beim Song Contest gesungen hat, nämlich aus Estland Elina Netschajeva mit dem Lied La Forza.
Song Contest ist manchmal auch eine Angebershow. Das finde ich dann immer furchtbar. Also ich persönlich, das ist immer Geschmack. Song Contest ist immer Geschmack. Ich mag es nicht, einfach weil ich finde einen Effekt und ich finde in dem Fall ist klassische Stimme immer ein Effekt. Der muss eine Emotion liefern und in dem Fall ist es ein reines, ich kann so hoch singen. Und das finde ich auch wiederum bei JJ ganz cool eigentlich in dem ganzen Song. Das finde ich, es macht das Drama des Songs immer ganz gut, gibt was her.
Dann bin ich gespannt, was du zum nächsten Beispiel sagst, nämlich Malena Ernmann aus Schweden, die hat 2009 auch als ausgebildete Opernsängerin mit dem Lied La Voix teilgenommen. Was sagst du dazu?
Ja, also mir gefällt es nicht in dem Sinne. Ja, das hat noch dazu diesen furchtbaren Nullerjahre-Beat drunter. Es ist halt ein bisschen verzweifelter Crossover. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, hast du den Platz aufgeschrieben? Hat die gut abgeschnitten?
Egal. Also es ist dir nicht in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall.
Nein, ist mir nicht in. Da habe ich auch geschwächelt. Zu Ende der Nullerjahre beim Songtest habe ich ein paar Aussetzer. Ich weiß nicht, wie gefällt dir das als Mensch, der klassische Stimmen ja mehr hört wahrscheinlich?
Ja, das ist eine sehr angenehme Stimme, aus der man nichts macht in dieser Nummer. Ja, also das ist, die könnte auch was Interessanteres singen. Das ist ganz uninteressant. Das klingt so wie ein zusammengestückeltes, aus hübschen Phrasen zusammengestückeltes Etwas. Das plätschert angenehm dahin und es passiert eigentlich nichts, wo ich mir denke, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also ich werde überhaupt nicht umgeleitet, sondern ich schlafe da ein und werde nicht aufgeweckt.
Was ist mit diesem Stimmeffekt, den wir gehört haben, wo sie so staccato-artig, das kann man das schon vergleichen mit der Königin der Nacht? Ist ja, das ja. davon abgeschaut?
Die beiden letzten Beispiele, die wir gehabt haben, auch das vorletzte, ganz extrem, ist schon, das sind letztlich alles Derivate dieser ganz berühmten beiden Arien der Königin der Nacht. Nicht? Also das ist da, 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 das ist alles, wenn ich das ein bisschen rauf, ein bisschen runter, kommt sowas heraus. Nicht? Und wenn ich einen Beat drunter lege, dann ist es ein Popsong.
Und ich möchte noch dazu sagen, technisch, ja, ich bewundere ich das wahnsinnig, ja.
ja.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber auch Geschmackssache wieder, mich berührt das nicht. Ich kann nicht sagen, warum, aber mich berührt das mehr, wenn wir dann mehr erzählt eine Geschichte. Also, und zwar unmittelbar so, dass ich auch den Text verstehe.
Ja. Das hat aber schon immer was mit der Komposition zu tun.
Genau, und ich finde auch in der Oper ist es dann wieder ganz anders. Dann nehme ich das wieder ganz anders auch wahr. Ja,
ja, ja, ja, weil das sind natürlich, also beide Stimmen sind nicht uninteressant, finde ich. Mhm. Ja. Aber vor allem das letzte Beispiel, das wir jetzt gehört haben, das ist von der Substanz her dermaßen mickrig. Mhm. Und wenn mich die Musik nicht interessiert, kann die Stimme noch so schön sein. Das heißt, wenn die Anna Netrebko Hänschen klein ist, ja,
wieder.
Und ja, ja, gut, also ja, aber, ja, ja. Ja, aber ich, natürlich, sie singt auch Hänschen klein gut, ja. Aber, und Hänschen klein ist notabene die bessere Nummer, ja. Also mir fällt jetzt gar nichts ein. Irgend sowas fade singt, wird es immer eine fade Musik sein. Okay.
Aber wir können festhalten, dass sehr oft so klassische Orchestrierung und Soprangesang als Effekt eingesetzt wird.
Beim Song Contest auf jeden Fall, ja.
Und umgekehrt gibt es doch auch Effekte, die aus der Popmusik kommen und die ich auch dauernd beim Song Contest wahrnehme. Zum einen eben so Dropbeats, also dass auf einmal der Beat einsetzt an einer ganz markanten Stelle.
Ja.
Oder? Und etwas anderes, was ja auch sehr häufig beim Song Contest der Fall ist, ist ein Key Change.
Ja, wir lieben es. Also ich habe eine Tradition, früher, als ich noch nicht bei der Presse gearbeitet habe und eine Song Contest Party veranstalten konnte, war bei uns die Regel, wenn eine Modulation kommt, also ein Key Change, dann wird getrunken. Also es war eine Art Trinkspiel. Ah, weil das früher so, war das so einfach häufig. Super. Der letzte Refrain wird einfach nochmal einen Halbton erhöht. Es klingt jetzt sehr musiktheoretisch, aber ich glaube, es wissen dann trotzdem irgendwie viele, was man meint.
Klassisch, also schon bei den Liedern in den 50er Jahren war das natürlich so.
Standard.
Einfach einen Halbton höher und dasselbe nochmal, weil es so schön ist.
Halbton, Ganzton, das wird...
Das ist ein billiger Effekt.
Ein billiger Effekt, aber er wirkt. Aber das ist ja fast schon ein bisschen oldschool, würde ich, also heutiger Sicht, wenn ich jetzt auf Pop heute schaue, würde ich sagen, ist fast ein bisschen oldschool, aber er wirkt, wie du sagst, er wirkt einfach immer noch.
Das wirkt.
Ja. Und gibt es in der Klassik auch den Key Change?
Eigentlich nicht. Also das gibt's aber sehr, sehr selten. Und bei bedeutenden Komponisten, sagen wir es jetzt mal so, galt das immer als, also das macht man nicht.
Banal.
Es gilt als banal.
Ja, ich habe jetzt nicht alle von heuer im Kopf. Beim österreichischen Beitrag gibt es keine Modulation, aber es wird sicher die eine oder andere geben, aber nicht mehr so viele wie früher.
Okay.
Es ist ja überhaupt interessant, dass bei Popsongs auch innerhalb der Nummer jetzt abgesehen vom Schluss, fast nicht moduliert wird. Nicht? Sondern das ist, wenn das in D-Dur steht, dann steht es in D-Dur.
Ja, jeder Akkord, der da nicht reingehört, ist schon eine Wagnis und wird vom Produzent schon, wie muss das sein? Na, können wir da nicht. Also ist schon sehr spannend. Da muss man schon um jeden Akkord kämpfen, der ein bisschen außergewöhnlich ist.
Das ist aber wichtig, was du sagst. Es steht dahinter ein Produzent.
Also ich möchte jetzt nicht alles auf den bösen
Produzenten. Nein. Aber das ist schon sehr interessant. Der sagt, das geht nicht. Also das wird sofort abgeglichen sozusagen, was geht durch, was geht nicht durch, wo dürfen wir den Hörer nicht überfordern. Und da ist nämlich dann das Problem für einen Komponisten, dass das herauskommt, was wir jetzt gerade die letzte Nummer, die wir gehört haben, wo dann quasi alles weggefiltert, was in irgendeiner Form originell ist.
Genau.
Und das geht natürlich auf Kosten der Substanz so, dass die Leute sagen, das ist fad. Und sie haben recht.
Ich würde nur gerne dazu sagen, das ist auch das, was eben das Komische am Song Contest ist, dass er Nummern produziert, die ja am Markt gar nicht gefragt sind. Also da hättest du sicher noch eine Frage dazu gestellt, aber weil sie einfach eine gewisse Dramaturgie folgen, ja, so wie dieser Dance-Drop am Ende oder so, sowas würdest du auf Ö3 jetzt nicht spielen. Sie spielen auch auf Ö3 ganz selten oder gar nicht. Ich wäre mir nicht aufgefallen, den österreichischen Beitrag. Also es hat eine ganz bisschen eigene Struktur und so nette Pop-Songs, so wie zum Beispiel Snap von, ach, wie heißt sie? Wurscht, war 20. und dann kam TikTok und das wurde riesig. Rosalind, glaube ich, war es. Ja, also wurde ein mega Pop-Hit im Song und jetzt plätscherte das so durch und hat niemanden interessiert. Ja. Also es ist so ein bisschen Eine andere, eine eigene Welt.
Eigene Gesetze.
Absolut.
Das ist wie ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch, nicht? Da kommt man ja auch anders.
So ist es. Und nicht jede Regel gilt immer. Es gibt sicher Gegenbeispiele, aber so generell kann man das schon so sagen. Es braucht einen speziellen Aufbau.
Es ist ja auch spannend, dass die Länder, die ansonsten Pop-Nationen sind, beim Song Contest oft abstinken. Also wenn man sich Großbritannien anschaut, das ist so ein wichtiges Land für die Popmusik, aber beim Song Contest sind die dominieren das so gut wie nie. Aber vielleicht schicken die dort auch bewusst nicht die ihre besten Leute hin.
Die können echte Popmusik.
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil Schweden ist das Gegenbeispiel. Schweden ist der Pop-Gigant und Song Contest-Gigant. Großbritannien, ja, Sam Ryder zuletzt war auch Zweiter vor 2-3 Jahren. Aber du hast recht, prinzipiell Großbritannien war ja nicht so erfolgreich in den letzten Jahren, aber ich tue mir damit so generellen Aussagen da ganz schwer.
Okay. Aber um nochmal zurückzukommen zur typischen Song Contest-Songstruktur. Also würdest du sagen, ein guter Song Contest-Song, ein guter Eurovision-Song, muss der auch ein guter Pop-Song sein oder gelten da einfach komplett andere Regeln?
Komplett andere Regeln. Also es kann ein guter Pop-Song sein, aber.
Aber worauf kommt es dann an beim Song Contest?
Diese Frage wurde schon 100-mal schlecht beantwortet. Es muss auffallen, Nummer 1. Und das kann sein durch gute Musik, schließe ich nicht aus. Es kann auch einfach eine gute Mucke sein. Es kann aber auch einfach eine gute Geschichte sein, die mit einem mittelmäßigen Song erzählt wird. Oder eine Geschichte, die hinter dem Land steht. Siehe Israel, siehe Ukraine, Hashtag Politik. Ich weiß, auch ein heikles Thema. Aber es wird gleichzeitig ja eine Geschichte erzählt mit diesem Land. Das darf man ja auch nicht vergessen. Oder es ist einfach lustig. Der Favorit Schweden, Bara Bada Bastu, ich habe sicher eine Silbe falsch, über Saunagänge. Er ist einfach lustig und nett und jeder singt mit. Der würde jetzt aber niemand zum besten Song des Abends küren, wenn es darauf ankäme. Aber trotzdem.
Und vielleicht doch, warten wir es ab.
Ja, eben. Also es rufen alle dafür an, aber es ist sicher nicht der beste Song in dem Sinne.
Eine typische Song Contest-Ästhetik?
Nein, es gibt Klassiker wie die stehende Frau im Abendkleid, im Idealfall noch im Trockeneisnebel.
Und am besten auf einem Podest, sodass das Kleid auch länger ist als
so
ihre
ist
Beine.
Es kommt jedes Jahr immer wieder, auch wenn es auch das wird weniger. Zweite klassische Ästhetik ist die Haarchoreografie, also eine leicht bekleidete Dame mit langen Haaren macht Shakira Haarchoreografie, ist auch ein Klassiker. Oder halt ja. Sowas, so, aber das sind so klassische Popbilder, ja. Es hat jetzt vielleicht auch gar nicht so direkt mit dem Song Contest was zu tun. Die Windmaschine, stellvertretend für Song Contest, steht die doch auch.
Aber das ist der Oper auch nicht so fern, oder? Also die Diva vorne im Rampenlicht, wenn ich mir da so Colors-Aufnahmen anschaue, dann sehe ich da schon ein Vorbild für gewisse Pop-Balladensängerinnen.
Ja, weil vor allem, weil wir die Colors nur kennen, eigentlich mit einer Ausnahme, einer einzigen Ausnahme, kennen wir sie nur in der Liederabendstruktur. Das, was er gerade erzählt hat, ist natürlich der Liederabend. Also das erste Beispiel,
die Dame
im langen Abendkleid, schön frisiert, tolles Kleid, steht da und singt.
Windmaschine auch?
Nein, Windmaschine eher nicht. Das ist dann schon beim Hindi mit Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn er sich drüber lustig macht. Da gibt es sowas auch. Im Normalen da kommt der Pianist herein, fängt ein Vorspiel an und sie steht da oder er im Anzug, nicht? Genau. Und singt einen ganzen Liederabend unbewegt. Ja? Also hoffentlich nicht musikalisch unbewegt, aber sozusagen steht starr da und kann das auswendig und singt das. Klassische Song Contest Struktur, ganz genau. Ja. Also da ist ein bisschen Liederabendkultur, das ist ein zutiefst bürgerliches Ritual. Weil der Liederabend ist wie ein Kammermusikabend. Und steht ja quer zur Oper. Denn das, was, wenn du die Colors erwähnst, die Colors hat ja das an sich gehabt, was wir können es nicht nachschauen, leider Gottes, wir können es nur nachlesen, wie es war. War ja auf der Bühne ein Vulkan. Die hat ja die Rollen gespielt wie eine sehr gute Schauspielerin, was bei uns heute heißt wie eine sehr gute Filmschauspielerin. Weil die ist ja auch aus diesen Stehritualen, Rampenstehritualen der Oper ausgebrochen. Also eine gute Opernsängerin spielt Theater. Und spielt auch mit der Stimme Theater. Das ist das Gegenteil eigentlich von dem Ritual, dass ich mich im schönen Kleid hinstelle und singe. Nicht? Und das, was wir von der Colors optisch im Kopf haben, sind diese späten Liederabende, die sie gegeben und die im Fernsehen übertragen wurden. Und ich, ja, da steht sie natürlich da mit Juwelen behangen und schaut wunderschön aus und singt fast noch so gut wie 10 Jahre zuvor. Und das ist schon ein Ereignis, aber das hat mit dem Phänomen, Opernphänomen Callas gar nichts zu tun. Also ich würde sagen, von der Oper sind wir in diesem Moment des Song Contests und des Liederabends wirklich wahnsinnig weit entfernt. Das ist eher ein starres, wie gesagt, eigentlich sehr bürgerliches Ritual. Also in Wirklichkeit ist das eine äußerst bürgerliche Angelegenheit, dass jemand reinkommt und ein Lied singt. Und alle sagen, sehr schön.
Ja. Bürgerlich würde man jetzt mit dem Song Contest nicht unbedingt
verbinden. Ich wollte gerade sagen, das war lustig, weil der Conchita auch eigentlich eher die Kandidatin war, stehend. Ich glaube, sie konnte mit dem Kleid auch gar nicht richtig gehen.
Ja, aber das war ja natürlich, das ist ja genau der Protest dagegen.
Ja,
nicht?
Protest.
Sagen, die kommen jetzt, ja, und ich kann... Es baut auf und alle, die dieses bürgerliche Ritual lieben und schätzen gelernt haben, regen sich auf. Und zwar deswegen, weil wie Conchita ausschaut sozusagen. Und dass da etwas sozusagen...
Also du meinst jetzt, weil die bürgerliche Tradition von einer Frau mit Bart
von einer Frau
vollführt.
Mit Bart, genau. Okay. Genau.
Dieser Clash ein bisschen. Genau. Dieses,
ja. Man muss ja rechnen, ich meine, wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt 10 Jahre oder...
2014, glaube ich. 2015 war das Song Contest nämlich dann in Wien und 2014 hat Conchita gewonnen.
Mhm. Genau. Mhm. Gut, also das heißt, ein paar Jahrzehnte vorher hat Winston Hughes Auden für Stravinsky ein Opernlibretto geschrieben, The Rake's Progress, nach einer alten provokanten, sagen wir, Karikaturenserie. Und da kommt vor die Türkenbarber. Und das ist die Türkenbarber, das ist eine Frau mit Bart. Und das war damals ein Riesenskandal. Das war 1951, glaube ich, die Uraufführung. Mhm. Nicht? Und das, also, da sehen wir, was sich verändert über die Jahrzehnte hin, spüren aber noch ein bisschen was von dem, was damals passiert ist, wie Conchita den Song Contest gewonnen
Absolut,
hat.
Absolut, natürlich.
Das hat nicht alle kalt gelassen.
Na, auf jeden Fall. Und das ist auch Teil der Geschichte, natürlich auch des Siegs. Ja. Ich meine, wir wissen auch, dass Song Contest natürlich von einer queeren Community besonders geschätzt wird. Und diese Geschichte von ihr, Rise Like a Phoenix, der Text passt zur Story, das ist natürlich wichtig beim Song Contest. Ja, das ist halt dann, da kannst du Momente schaffen, die auch wirklich berühren. Vielleicht nicht jeden, aber halt doch, die authentisch sind. Und dann sind wir wieder bei so einem Kernwort der Kunst. Aber ja.
Ja, aber genau das ist es. Und das wirkt doppelt so stark, weil es ja hier auf dieser eben genannten bürgerlichen Tradition beruht, gegen die bis zu einem gewissen Grad oder die man sich aneignet auf diese Weise. Sagen wir es einmal so. Nicht? Und das provoziert natürlich einen Teil der Zuschauer.
Und das macht aber vielleicht auch dieses Empowerment aus, das viele im Song Contest sehen, oder? Also der Song Contest ist ja auch ein Symbol für queere Sichtbarkeit. Da wird auch mit gewissen Pride-Faktoren der Absolut. Zelebriert, oder?
Ja, es gibt, glaube ich, viele, also weil du Empowerment gesagt hast, ja, die queere Community natürlich, aber auch starke Frauenbilder. Ich glaube, da ist einfach Raum zum Geschichten erzählen, wie du sagst. Und es ist prinzipiell ein, und das mag ich schon auch sehr gerne am Song Contest, ein positiver Raum. Und das ist auch das, was jetzt hole ich wirklich quasi weiter aus, weil letztes Jahr war durch den Gazakrieg und dann der niederländische Kandidat, der wegen irgendeiner Prügelaffäre so also da waren schon so ein paar Fehltöne, um das jetzt sehr dezent zu formulieren, weil gerade die Gaza-Proteste waren ja sehr groß. Und das ist dieser Clash ein bisschen mit Politik und Wohlfühlfaktor. Aber jetzt bin ich wirklich ein bisschen abgeschweift, weil es ist ein Raum für Empowerment, für schöne Botschaften und das ist das Schöne am Song Contest.
Ja. Was die queere Sichtbarkeit angeht, Willi, wie queer ist die Oper eigentlich?
Bis zu einem gewissen Grad hat sie einen Queer-Faktor gehabt in den letzten Jahrzehnten steigend. Jetzt ist das schon alles selbstverständlich, aber es war so, dass man sagen muss, ab den 80er Jahren haben sich auch homosexuelle Paare getraut, zu zweit quasi so Hand in Hand durch ein Opernfoyer zu flanieren. Das war noch, sagen wir, 10 Jahre früher vollkommen undenkbar. Also da war die Oper eigentlich mit diesem Aufbrechen relativ früh dran. Dass man immer wieder gesehen hat, aha, das sind immer mehr geworden, die sich getraut haben. Und da muss man sagen, quasi war eigentlich eine Zeit lang, waren die Opernfoyers, viel mehr noch als die Konzerte, waren so ein erster Ort, wo das ganz offen zur Schau getragen worden ist. Also das ist schon deutlich aufgefallen, ist auch relativ viel kommentiert worden eine Zeit lang, ist sogar ein Buch herausgekommen, vor Jahrzehnten mittlerweile, war, glaube ich, noch in den 90er Jahren. Das hieß, glaube ich, sogar Queen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber da ging es genau um diese Dinge, wo die Oper sozusagen ein Katalysator war.
Ja, ist spannend. Aber es ist auch schön zu hören, dass es da fast vielleicht so eine Art Safe Space war, wo das möglich war.
Ja, ja, das war es zweifellos.
Ja, ja.
Dann hätten wir eine weitere Parallele zum Song Contest gefunden.
Ja, schon, durchaus. Ich glaube, das ist schon auch ersichtlich, die Freude an Kultur, an Kunst, an Musik ist doch auch was die queere Community auch gerne zeigt und auch ausmacht.
Ja. Was ich auch als Parallele empfinde, ist, dass Oper wie auch der Song Contest extrem stark durchritualisiert sind. Also beim Song Contest gibt es doch so fixe Programmpunkte, die einfach dazugehören. Die Punktevergabe, die Nationalflaggen, dass der Siegersong am Ende nochmal wiederholt wird. Jeder weiß genau, jetzt kommt dieses und jenes Detail in der Inszenierung und das ist jedes Jahr eigentlich das Gleiche, oder?
Ja, aber also die neuen Punktevergaben zum Beispiel mit dem Split-Voting zwischen Publikum und Jury, ich glaube, da sind manche immer noch überrascht, dass es das gibt und dass am Ende plötzlich, jetzt kommen die Publikumspunkte noch und was?
Wir waren und die können gerade, alles nochmal umdrehen.
Ich glaube, das ist jetzt schon, ich weiß auch hier nicht, vergesse immer die Zahlen, aber das ist sicher mindestens 5 Jahre schon so. Ja. Und auch ich denke mal, stimmt, das war doch so. Also da haben sie doch das Ritual doch massiv verändert, aber ich glaube zum Guten. Aber prinzipiell hast du natürlich vollkommen recht. Also von Flaggenparade über jetzt, das geht ja schon das ganze Jahr eigentlich mit den Pre-Partys, mit dem fängt an mit dem Melodienfestival in Schweden. Wer wird heuer für Schweden fahren? Sanremo, wer wird für Italien fahren? Also das sind so Rituale. Und natürlich am Abend von Song Contest Partys über den Ablauf des Abends mit den Halbfinale mittlerweile. Es ist, ja, gerade wenn man es auch beruflich immer wieder anschaut, es wiederholt sich natürlich und es ist ein Ritual.
Hat aber auch was von den Olympischen Spielen.
Ja.
Nicht? Also es ist so mehr so eine Kreuzung, weil in der Oper habe ich das ja nicht, da kann ich als Publikum ja nicht voten. Es wird auch nicht der beste Song am Schluss wiederholt.
Selten, ja. Dafür kann man da Capo rufen und vielleicht kriegt man den Song gleich wieder.
Ja, das passiert allerdings in letzter Zeit lustigerweise wieder häufiger. Ja.
Ja. Aber es hat alles auch eine repräsentative Funktion für die einzelnen Länder. Sanremo hast du vorhin erwähnt, das ist ja ein italienisches Liederfestival, Liederwettbewerb, wo einmal auch Luciano Pavarotti aufgetreten ist, womit wir eine weitere Parallele zur Klassik hätten.
Pavarotti hatte ja überhaupt keine Berührungsängste wie überhaupt die echt italienischen Tenöre, das ja eingeführt haben, dass man Giuseppe Di Stefano, neapolitanische Lieder, war zwar Sizilianer, hat aber neapolitanische Lieder gesungen und das hat sich tausendfach verkauft, viel besser als die Arienplatten natürlich. Und Pavarotti ist in seine Fußstapfen getreten, das war ganz selbstverständlich. Und die spanischstämmigen Tenöre, die dann die Macht übernommen haben, haben das natürlich sofort übernommen und haben auch die italienischen Arien gesungen, die italienischen Lieder gesungen. Nicht? Viel mehr als spanische zum Beispiel. Nicht? Also immer die napolitanischen Kanzonen, das ist sozusagen das gefundene Fressen für die Operntenöre. Nicht? Also da gibt es immer schon einen Song Contest.
Ja, das wollte ich dich nämlich auch fragen, welche vergleichbaren Wettbewerbe es in der Klassikwelt gibt oder sowas wie das Wettbewerbswesen, dass eine Arie gegen die andere antritt,
gibt es ja nicht. Ja, das gibt es schon, natürlich. Sängerwettbewerbe gibt es, absolut.
Aber die haben halt nicht diese Öffentlichkeit,
oder? Oh doch, einer aus Wien, stämmig der Belvedere-Wettbewerb, den gibt es seit Jahrzehnten, von der Wiener Kammeroper lustigerweise ausgegangen, von Hans Gabor, heißt auch mittlerweile Hans-Gabor-Wettbewerb und ist mittlerweile von Wien weggezogen, aber war jahrzehntelang in Wien. Und da sind schon große Stimmen auch rausgekommen. Da waren Vorausscheidungen in der ganzen Welt und dann kamen die zusammen und haben in Wien dann die Semifinale und Finale gehabt. Jury plus Publikumsjury plus Kritikerjury, also da gab es genau das, nicht? Und dann wurde gekürt der Sieger und dann gab es ein Konzert, das dann lang im Badener Stadttheater stattgefunden hat.
Und dann gab es 0 Punkte, 2 Punkte.
Ja, genau. Ja, wirklich? Das ist genauso gegangen. Ja.
Ja, wobei, das ist ja das Faszinierende, beim Gesangswettbewerb steht eindeutig der Sänger, die Sängerin, die Stimme im Vordergrund. Mhm. Die Jury bewertet, wie singt diese Person, interpretiert sie natürlich. Während beim Song Contest ja eigentlich das Lied früher im Mittelpunkt gestanden ist, gar nicht so der Interpret.
Das heißt ja auch nicht Singer Contest,
genau,
sondern Song Contest.
Und das ist schon sehr interessant, auch allein wenn man einfach im Freundeskreis plaudert. Ich schaue halt viel auf die Stimme, weil ich halt aus dem Business sozusagen komme, ja, und da schaue ich halt, was sind das für Qualitäten. Aber natürlich steht das Lied drüber, aber ja, wo legt man überhaupt die Bewertung an für so ein Song Contest-Lied? Macht Spaß? Oder? Also das ist sehr vage.
Es ist mehrschichtig. Es ist mehrschichtig, anders als eben der Sängerwettbewerb, und das ist jetzt auch ein interessantes Thema, was du ansprichst, weil das ist nämlich auch der Unterschied zu dem Publikumsinteresse vor, sagen wir, 150 Jahren. Und heute im sogenannten Klassikbereich. Wir sind nur mehr interessiert daran, singt die eine Trepko oder singt sie nicht. Das ist also jetzt auf sehr überspitzt formuliert. Wenn die eine Trepko singt, kaufen wir eine Karte. Was singt die? Achso, aha, ist eigentlich wurscht, Hauptsache sie tritt auf. Nicht? Und das Schöne ist, dass früher war das ja ganz anders. Also der legendäre Opernführer des österreichischen Fernsehens, der Marcel Bravi, hat eine Sendung gehabt, Opernführer, das war eine Kultsendung. Und der war auch wahnsinnig populär und hat immer gesagt, in seiner Jugend, das waren die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, hat man noch geschaut, was kommt für eine neue Oper heraus. Der Korngold komponiert, der Richard Strauss komponiert, der Schräger komponiert, der Bittner und wie sie alle hießen. Und man ist hingegangen und wollte das neue Stück hören. Ist aber schon losgegangen, wenn der Caruso kam natürlich oder der Schlesack gesungen hat, dann sind die Leute geströmt und wussten, aber der Caruso wird was Italienisches singen und der Leo Schlesack wird den Lohengrin singen. Aber das hat schon angefangen. Aber man war noch interessiert an der Novität. Gut, war auch der Puccini noch auf der Welt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war natürlich was, wenn die Turandot herausgekommen ist, da war er dann nicht mehr auf der Welt. Aber Madame Butterfly, Erstaufführung, toll, sind sie hingeströmt. Oder Rosenkavalier, Uraufführung in Dresden 1911. Sonderzüge sind geführt worden nach Dresden, weil die Opernleute von überall wollten diese Novität hören. Das stellen wir sich heute einmal vor. Fahren die Züge eher weg wahrscheinlich von Leuten auf Urlaub. Ja, nein, muss man jetzt sagen. Also vom Publikumsinteresse ist es ja. Hm. Nicht? Aber wenn der Star X, der Star Y auftritt, egal welches Stück. Und da ist der Song Contest eigentlich das genaue Gegenteil, weil da kommt es schon sehr drauf an, wie der Clemens gesagt hat, welche Nummer gewinnt. Die hat natürlich auch etwas mit dem Interpreten zu tun.
Aber die Interpreten kennt ja auch keiner, bevor sie vorgestellt werden, oder in den wenigsten Fällen, oder?
Das ist auch was sehr Schönes im Song Contest. Man bekommt aus jedem Land jemanden präsentiert und oft wird man auch Fan von jemandem, ja, also dass man wen sieht und sagt, oh, der singt ja wahnsinnig cool, was macht er eigentlich, ich schaue auf Spotify und verfolge halt dessen Künstlerleben ein bisschen mehr, und das ist was Schönes, weil man kennt natürlich nicht alle und meisten sind es doch auch in ihren Ländern manchmal bekannt, nicht immer, manchmal sind es auch unbekannte Stimmen, aber das ist auch eine schöne Sache im Song Contest.
Hast du, was den heutigen Song Contest angeht, schon einen Favoriten? Eine Favoritin?
Einen natürlich. Persönlichen eigentlich nicht. Ich suche mir dann meistens noch irgendeinen Außenseiter, den ich gut finde, den noch keiner am Schirm hat. Das ist so diese, ja, weil jetzt zu sagen, Schweden oder Österreich ist ein bisschen fad, weil die liegen halt in den Wettquoten wirklich.
Genau, also Schweden liegt ganz vorne und an zweiter Stelle Österreich. Dem Vernehmen nach ist man beim ORF schon ganz nervös, weil wenn Österreich gewinnt, dann würde das ja heißen, dann hat sie uns den Schaß wieder gewonnen, wie wir einst gehört haben.
Das verträgt sich schlecht mit Sparpaket so ein Song Contest, ja. Ich weiß nicht, ich bin auch ein gelernter Österreicher und deswegen nicht optimistisch. Also ich glaube, da wird schon irgendwas passieren. Aber andererseits, wenn die Präsentation gut ist und dass die Leute berührt, wenn er das schafft, das gut zu singen, ja, man weiß nie.
Dann ist der nächste Song Contest wieder in Wien.
Genau. Und
oder in Graz oder Linz, man weiß es nicht.
Schrunz. Der JJ, also Johannes Pietsch mit bürgerlichem Namen, der singt ja, wenn er nicht gerade beim Song Contest singt, auch in der Wiener Staatsoper. Und er ist klassisch ausgebildet, er war an der Opernschule der Wiener Staatsoper. Er war aber auch bei Castingshows wie The Voice und Starmania. Ist er ein Exot? Die Frage geht jetzt an euch beide. Wie oft kommt es vor, dass massenmedialer Pop und elitäre Hochkultur in einer Person zusammenfinden?
Ich habe seine Auftritte bei The Voice nicht mitverfolgt. Ich habe nur Starmania gesehen damals mit ihm. Und das war schon spannend. Aber einfach auch, weil er ja auch eine poppige Seite hat. Also er ist ja kein Countertenor, der jetzt ja, sich mit Popmusik unterlegt, sondern er mischt ja wirklich die Genres. Und das finde ich immer ganz spannend. Und dieser Faktor Countertenor ist ähnlich wie beim Song Contest, auch bei Castingshows, halt ein Wow-Faktor. Das Ding ist drauf und sagt, wow, ja.
Aber ein Hahn kann so hoch singen.
Genau, aber ich glaube, würde er nur in Countertenorlage singen, alle Lieder, wäre es schwerer zu vermarkten, auch für Castingshows.
Was hat er an der Staatsoper gesungen?
Ich glaube, er war einer von den drei Knaben jetzt in der Zauberflöte, in der letzten, war das eine Neuproduktion?
Mhm.
Ja. Dem stehen viele Türen offen auf jeden Fall.
Willi, wie oft kommt es in deiner Erfahrung vor, dass sich Massenpop und Klassik die Hand geben?
Naja, die Hand geben sie sich öfter. Ich meine, es gab...
Die drei Tenöre, wenn man das so nennen will.
Die drei Tenöre ist natürlich eine Pop-Veranstaltung, allerdings mit mehrheitlich klassischer, sogenannter Klassik. Also wie gesagt, in der Regel ist es dann immer Romantik, aber doch. Und es gab schon immer wieder Domingo, Pavarotti, die große Montserrat Caballé, eine der großen Nachfolgerinnen der Callas, hat zusammen mit Freddie Mercury ein Album aufgenommen.
Barcelona, oder? War da drauf, oder?
Genau,
das ja. Das Titelsong zu den Olympischen Spielen kennst du sicher auch, oder? Barcelona. Ah. Da.
Also diese Art von Melange, die hat es immer wieder gegeben. Das war dann meistens auch sehr erfolgreich und hat sich natürlich sehr gut verkauft, weil das am Opernsektor verkauft worden ist und natürlich auch am Popsektor. Also das war dann irgendwie für beide Teile exotisch.
Du hast gleich zwei Zielgruppen mit einer Klappe geschlagen, weil du mehrmals Puccini erwähnt hast heute. Würde Puccini heute Eurovision-Songs schreiben?
Wenn er es täte, wären sie jedenfalls sehr gut.
Ich kann es vielleicht
schreiben. Dazu muss man natürlich sagen, ja, Puccini konnte als einer der letzten Komponisten etwas, was sowieso nie wirklich viele Komponisten konnten. Er konnte wirklich Melodien erfinden. Und zwar lange, über lange Strecken gezogene, große melodische Entwicklungen. Daran scheitern sehr viele Komponisten. Ich sage jetzt keine Namen, aber auch große Komponisten waren keine Melodiker. Und Puccini war ein genialer Melodiker. Vor allem hatte er die Theaterpranke. Also er konnte diese wunderbaren Nummern, die er da geschrieben hat. Ness und Dorma können alle nachsingen mittlerweile. Er hat sie in ein dramaturgisches Ganzes gespannt, dass diese wunderbaren Melodien einen ganz notwendigen, dramaturgisch notwendigen Platz in diesem Akt hatten. Das musste münden in eine solche Arie. Wie wenn man einen Krimi sieht, irgendwann reibt der Mörder auf und sticht zu. Und dort steht bei Puccini dann die Arie, nicht? Also das ist bei Puccini eine Arie, nicht? Und der sticht mehrmals am Abend.
Und hätte er das auch in 3 Minuten geschafft, diesen Aufbau, sodass das Publikum nicht nach 10 Sekunden zum nächsten Lied swiped?
Oh, nein, ganz sicher.
Ja.
Ganz sicher, weil das konnte er ja auch, dass er kleinteiligst eine Szene spannend gesteigert hat. Nicht? Da kommen viele kleine Elemente zusammen, das war dann im deutschsprachigen Raum, war das dann Richard Strauss, der das konnte. Innerhalb von 3 Minuten passieren die unglaublichsten Sachen, geht in einem wahnsinnigen Rhythmus, wahnsinnig schnell dahin und plötzlich kommt die große Arie.
Mhm.
Nicht? Also dieses Gegeneinander. Wer das beherrscht, ist ein guter Opernkomponist und das haben die wenigsten beherrscht. Und Puccini war mit Richard Strauss auf dem deutschen Sektor nur viel ungenierter. Weil Puccini hat dann einfach Ness und Dorma rauslassen. Das muss man sich ja auch trauen. Auch, man muss auch denken, diese Komponisten haben komponiert zu einem Zeitpunkt, wo sozusagen der gute Ton geboten hat, dass man dem Publikum nicht mehr hinten reinkriegt.
Wie meinst du das?
Ja, dass man jetzt nicht unbedingt dem Publikum etwas auflegt, wo die sagen, das ist schön. Nicht? Mhm. Weil die Avantgarde ist ja ganz andere Wege gegangen in diesem, gerade in Wien, nicht? Ganz andere Wege gegangen und da galt das ja alles als eigentlich Pfui, nicht? Und interessanterweise haben aber die Komponisten, zum Beispiel der Avantgarde-Vater Arnold Schönberg, fand den Puccini ziemlich gut. Und das Lustigste ist, der Puccini fand die radikalen Stücke wie Pierrot Lunaire von Schönberg ziemlich gut. Er ist auch nach Wien gekommen und hat sich das angehört. Also da gab es schon einen Austausch und das hat wirklich auf höchstem Niveau funktioniert.
Wie ist das beim Song Contest? Wie viel Gefälligkeit spielt da eine Rolle in den Songs?
Eine sehr große und eine sehr kleine. Nein, es ist einfach auch innerhalb des Pop-Genres und vieles, manches ist ja auch Rock, ist Rock-Pop, keine Ahnung. Es gibt ja auch Nischen, es wird ja auch Metal gemacht, die Nischen sind auch so präsent auch. Und dementsprechend ist es eigentlich manchmal nicht gefällig und fällt deswegen auch auf und gefällt deswegen wieder, so absurd das vielleicht jetzt klingen mag. Genauso. Aber prinzipiell muss es natürlich gefallen, also gefällig sein, weil sonst bewege ich nicht, die Leute für mich anzurufen.
Aber muss dann so eine Metal-Nummer, die muss ja dann auch irgendetwas enthalten, wo dann alle sagen, wah, ist doch gut.
Ja, ne? Ich meine, wenn man jetzt an Hard Rock Halleluja denkt, Finnland, wie immer, Jahreszahlen, ich weiß es nicht, aber es ist nicht ewig her, 15 Jahre hätte ich geschätzt, 10 bis 15 Jahre. Das war dann zum Mitsingen trotzdem, zu grölen einfach, Hard Rock Halleluja, da kann jeder mitsingen einfach, ja, und ich glaube, das ist dann das Geheimnis.
Ironie spielt doch auch mit, oder? Oder ist das ganz ernst gemeint alles?
Ja, manchmal. Das ist der Mix beim Song Contest. Also die Schweden heuer mit ihrem Sauna-Lied nehmen sich nicht ernst. Und deswegen macht es Spaß. Aber ich glaube, Johannes Peach, JJ, nimmt das, was er tut, sehr ernst. Und auch den Song, den er interpretiert, ist kein ironisches Wasted Love und mir ist Liebe wurscht, sondern ich glaube schon, dass er dran geht an die Inszenierung auch, mit ein Gefühl zu erwecken, das zum Song passt. Also das kommt wieder ganz auf die Wahl des Liedes und des Künstlers an.
Wir werden auf jeden Fall sehen, wie gut er damit abschneidet. Am 17. Mai ist das Finale des heurigen Song Contests. Am 15. Mai ist das Halbfinale, in dem sich JJ zum ersten Mal beweisen muss. Ich danke euch beiden, insbesondere dir, Clemens. Danke.
Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht, ist sehr spannend.
Bitte, komm jederzeit wieder, wir finden sicher ein Thema, über das wir mit dir plaudern können.
Ein Redaktionsmitglied, das singen kann, haben wir ja nicht so viele.
Genau, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie weitere Fragen an Clemens Papteck haben, dann melden Sie sich doch unter
podcast@diepresse.com.
Auch mit Fragen anderer Art können Sie sich gerne an diese Adresse wenden. Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen in der App, in der Sie uns gerade hören. Und damit wünschen wir Ihnen noch
eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.